Hallo, ich bin Kim von Salopp, der Podcast, der rockt. Die Bundestagswahl steht an und mit eurer Entscheidung könnt ihr dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem Land leben, in dem Vielfalt gefeiert wird. Auch und gerade in der Musik. Ohne demokratische Werte wäre die kreative Freiheit, die wir in Deutschland genießen, in Gefahr. Wir müssen bewusst wählen für eine demokratische Zukunft und gegen Intoleranz und Ausgrenzung. Der Zerfall der Demokratie bedroht nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die bunte Musikszene, die so viele von uns inspiriert und zusammenbringt. Gib der Demokratie deine Stimme, geh wählen.
Remy Warbeck, dann habe ich mich ein bisschen an Sport erinnert und habe mich erinnert an ein Gespräch, was ich mal hatte mit Ivan Lendl, einer der besten Tennisspieler, den wir je in der Welt hatten. Und er hat mir den Fall erzählt, dass einer der Schäferhunde ausgebüxt ist. Und was hat er gemacht? Er hat ein T-Shirt und sich, also ein Tennishemd, genommen und hat es da, wo der Hund weggelaufen ist, in der Nähe vom Haus, wo sie gewohnt haben, da in Greenwich, Connecticut, hingelegt. Und am anderen Morgen saß der Hund neben dem T-Shirt.
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Hallo, Malte Asmus hier mit einer neuen Ausgabe von Ist was, Dog? Heute suchen wir mit einem Kollegen aus dem Sportjournalismus nach Rezepten für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Werner Johannes Müller ist zu Gast, Sportjournalismus-Urgestein, der in seiner langen Karriere zum Beispiel für den Kicker geschrieben hat, für den SID und der auch für Eurosport kommentiert hat, zum Beispiel das WM-Finale 1990 im Fußball. Doch neben seiner beeindruckenden Karriere in der Medienwelt hat Werner auch noch eine ganz andere große Leidenschaft, nämlich den Tierschutz und seine Liebe zu Hunden. Mit insgesamt 11 Hunden in seinem Leben, also einer richtigen Fußballmannschaft, wie er selbst sagt, bringt er nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch berührende und inspirierende Geschichten mit in unsere Podcast-Ausgabe. Und in unserem Gespräch, da berichtet er zum Beispiel von seinen Anfängen als Hundebesitzer, seiner Arbeit im Tierschutz und natürlich auch den besonderen Bindungen, die er zu seinen Vierbeinern aufgebaut hat. Und er verrät Tricks für den Umgang mit Hunden, die ihm Sportstars wie zum Beispiel Tennislegende Ivan Lendl verraten haben. Mit einem dieser Tricks hat er es sogar geschafft, einen entlaufenen Hund wiederzufinden. Davon erzählt er und auch darüber, welche Lehren allgemein er aus seiner Zeit im Sport auf die Hundeerziehung übertragen konnte. Freut euch auf ein spannendes Gespräch, das unsere Expertin Melanie Lippisch von Better Dogs natürlich wieder fachlich fundiert begleiten wird.
Hallo Werner Johannes.
Malte, ich grüße dich. Kurz vor Weihnachten, große Freude, über unsere Lieblinge zu sprechen.
Ganz genau. Und du bist Stand jetzt der Gast, glaube ich, in diesem Podcast mit der meisten Hundeerfahrung als Besitzer. Wie viele Hunde hattest du bisher in deinem Leben?
Ich habe es nochmal nachgezählt, um mich vorzubereiten auf unseren Talk. 11.
11 Hunde.
Also wir begannen 98 und haben jetzt noch 3. Und insgesamt waren es 11. Wie ich immer sage, eine richtige Fußballmannschaft. Muss halt so sein bei mir.
Als Sportjournalist kommt man nicht drum rum.
Geht anscheinend anders nicht.
98 hat es angefangen. Ja. Wie kam es dazu? Wie ist deine Hundeliebe entstanden?
Ja, da muss ich mir jetzt sehr, sehr kurz fassen. Also
wir haben Zeit.
Vom Elternhaus her keinerlei Input gewesen. Ganz im Gegenteil. Also meine Mutter, die stammt aus dem Allgäu, aus einem Bauernhaus, Bauernhof, Landwirtschaft. Und die war natürlich mit Tieren umgeben, Katzen, auch den einen oder anderen Hund, alles okay. Und dann wollte sie unbedingt mal von ihrem Vater einen eigenen Hund haben, nicht einen, der immer nur auf den Stall aufpasst oder sowas. Und dann haben sie wirklich meiner Mutter, da war die, glaube ich, 14 oder 15, einen eigenen Hund geschenkt oder gegeben. Und da musst du dir vorstellen, dann der Bauernhof, ich kenne ihn ja nach wie vor gut, lag an der Straße. Und dann war Sommer. Und dann fuhren Bulldogs mit Anhängern Heu holen. Und der junge Hund, oder der war, glaube ich, ein paar Monate erst alt, geht an die Straße hin und legt, ich hoffe, dass ich jetzt die Leute nicht zu sehr erschrecke, legt sein Köpfchen auf den warmen Teer, und das hätte er nicht machen sollen. Den Rest sparen wir uns.
Puh, eine ziemlich heftige und traurige Geschichte, die ganz ähnlich auch meiner Mutter als Kind übrigens passiert ist. Nur, dass sie glücklicherweise damals nicht Augenzeugin wurde, als ihr kleiner Dackel vom Milchwagen überfahren wurde. Natürlich hat auch sie das damals sehr traurig gemacht, verständlicherweise, aber es hat sie zum Glück nicht nachhaltig traumatisiert, so wie die Mutter von Werner Johannes.
Das hat meine Mutter so geschockt. Trauma, glaube ich, war das. Wirklich, es war ein lebenslanges Trauma von ihr. Und sie wollte von da an, sie wollte keinen zweiten Hund mehr. Und das war deswegen auch bei uns in der Familie nie ein Thema, dass wir einen Hund holen. Wobei es so war, ich war ja immer ein Sportler, Fußballer. Das war mein Hobby und meine Liebe eigentlich. Und es wäre gar keine Zeit für einen Hund mehr gewesen. Das, was da manchmal war, ich hatte ein, zwei Goldhamster. Die wollte ich dann unbedingt, weil die fand ich drollig. Der Onkel hatte ein Aquarium, aber Hund nientes. Also Hund gab's nicht. Ja. Und dann waren die drei Söhne im Teenageralter und gingen zum ersten Mal so in die Disco oder waren auch nicht mehr unbedingt so zu umsorgen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, uns mit einem Hund zu trösten. Also ich sage bewusst trösten, weil das Haus war schon ein bisschen leer dann, ne? Die meiste Zeit. Und so kam Märchen zu uns. 1998, wunderschöner Hund. Ich muss ehrlich sagen, ich denke jeden Tag noch an sie. War mein absoluter Liebling. Die anderen auch, aber sie war die Queen. Und kam dann zu uns von der Züchterin. Also es war kein Tierschutzhund. Alle anderen, die hinterher kamen, alle anderen neun, die dann hinterher in den Jahren, in Jahrzehnten kamen, sind alle aus dem Tierschutz, mit Gründen natürlich. Und ich kann es nur empfehlen, und ich kann alle Menschen, alle potenziellen Hundemenschen, die zuhören oder das werden wollen, nur bestätigen und ermuntern. Das ist halt nichts Neues, weil Tierschutzhunde sind klasse. Nur bei uns war es am Anfang so, wir fühlten uns nicht so sicher. Wir haben gesagt, komm, wir gehen jetzt nur auf Nummer sicher erstmal. Und haben dann eine Empfehlung bekommen von der Chromvorländer-Züchterin, von der Petra. Chromvorländer sind so, 35, 40 Zentimeter hoch, unheimlich gute Hunde, sehr lieb, sehr menschenfreundlich, sehr pflegeleicht auch. Und ich sagte, okay, da wagen wir den Sprung ins Wasser und probieren das mit Märchen. Und so kam Märchen zu uns, die ersten Wochen natürlich bei der Züchterin noch. Und es war von Anfang an ein Hit. Die war unglaublich, die hat sich bei uns umgeschaut, hat meine Frau angeschaut, hat mich angeschaut damals und so ein bisschen nachdenklich, ne, konzentriert. So was man ja auch erzählt hat, immer von Hachiko, dem Akita-Hund da aus dem Film, da, der auch wohl einer war, der immer die Menschen sehr genau gemustert hat und sofort gewusst hat, der, mit dem kann ich und mit dem will ich nichts zu tun haben. Und bei Märchen war das so. Und wir hatten natürlich ein bisschen Spott zu ertragen, weil, wie gesagt, sie kam von einer sehr, sehr guten Züchterin und entstammte, kein Spaß, kein Witz, sozusagen einem Adelsgeschlecht, ne? Dammbaum bis in die Jungsteinzeit sozusagen.
Blaublütiger Hund.
Blaublütiger Hund. Und lach nicht, Marcel. Ihr offizieller Name war Märchen von der Holderheide.
Das klingt schön.
Und sie war auch schön. Sie hat das voll gerechtfertigt. Ja, Märchen war Nummer eins, am Anfang bei uns solo. Und dann war die Zeit damals so um die Nullerjahre rum, hast du ja natürlich auch öfter den Rat bekommen, bitte lasst euren Hund nicht allein. Holt euch noch einen zweiten dazu, weil das sind Rudeltiere, die lieben Gesellschaft, nicht nur von euch Menschen, sondern die mögen das einfach, dass nur Leute und Hunde um sie herum sind, mit denen sie spielen können, wo sie den Tag verbringen können. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir haben so eine gute Erfahrung mit Märchen. Jetzt gehen wir auf den zweiten Hund. Und das war Fee. Also Fee, genannt Feechen. Super. Auch ein Chromvorländer, kleiner Chromvorländer.
Der Chromvorländer. Treue dunkle Augen, Kippohren und weißes Fell mit braunen Flecken. Eine mittelgroße Hunderasse mit einer Widerristhöhe von 28 bis 42 Zentimetern. Die Rasse gilt als sehr sensibel und bindet sich gerne an ihren Menschen und braucht in der Erziehung unbedingt eine konsequente Hand, schöpft dann aber ein sehr, sehr tiefes Vertrauen. So wie Märchen und Fee das bei Werner und seiner Frau getan haben.
Und Märchen war natürlich ihre, ja, dicke Freundin. Und so war es das ganze Leben. Beide sind so um die 10 Jahre alt geworden. Wir haben es als großen Verlust empfunden, als sie nicht mehr da waren. Ja, und so hatten wir auf einmal 2 Hunde. Und dann, wie gesagt, dann ging der Tierschutz bei uns los, weil wir haben uns dann auch engagiert und haben mit den Tierschützerinnen gesprochen. Damals in Erding war das, also Nähe Flughafen, in der Nähe von München. Und dann haben die uns so ein bisschen verhaftet, sage ich. Ja, könnt ihr, Müllers, könnt ihr nicht mal, wir hätten da Border Collie, der ist allein im Augenblick, der würde sehr gut bei euch passen, hätte auch natürlich gut Auslauf bei euch und schon 2 Hunde da. Peng war Sammy bei uns. Sammy war ein Wollknäuel, treu ohne Ende, ein richtiger Border Collie. Also wie du ihn dir vorstellst, hat alles bestätigt an Lob und Lobpreisungen, was man für diese Rasse hat.
Treu. Ja, die Nachteile, die man ja doch auch durchaus hat.
Ja, er hat immer nach uns allen geguckt und nach den anderen Hunden und war unglaublich sozial und sofort an der Leine, kein Thema. Und war nur am Gucken, wo kann ich aufpassen. Du hast insofern recht, weil man musste ihn natürlich beschäftigen. Das war schon klar, ne? Also du kannst einen Border Collie nicht einfach sagen, kurz leg dich mal hin, wir kommen in 2 Stunden wieder und lese mal ein interessantes Buch oder sowas. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja, da musst du schon den Charakter wirklich einpreisen oder einplanen und auch danach sich richten. Naja, dann war Sammy Nummer 3. Und der Tierschutz kam wieder zu uns, so ein halbes Jahr später. Könnt ihr uns noch mal helfen? Wir haben bei einem Bauernhof eine katastrophale Situation. Der Bauer hält im Verschlag junge Rollis. Total verwahrlost. Die wurden sozusagen vom Tierschutz Erding gerettet. War großartig, was sie da gemacht haben. Gegen härtesten Widerstand von denen. Und so kam Dreamy zu uns. Und er war der schreckhafteste Angsthund, würdest du sagen. Oder auch die Melanie Lippich, die darüber ja sehr gut schon gesprochen hat, was man da tun kann, warum das so ist, wie viel Geduld du haben musst, wie viel Liebe. Dreamy kam zu uns, so ein Langhaar-Collie. Und Malte, ich sag's dir, die ganze Schnauze, er war der Jüngste vom Wurf, und die ganze Schnauze von ihm war zerbissen und war voller Narben. Der war 6 Monate alt und sah aus, ich mache immer meine Scherze dann und habe dann zu meiner Frau gesagt, weißt du, wie der ausschaut? Der schaut aus wie Eddie Constantine im Kino.
Eddie Constantine, ein US-Schauspieler, der vor allem in den 50er und 60er Jahren seine große Zeit hatte, als FBI-Agent Lemmy Caution in mehreren Filmen über die Leinwand flimmerte. Und sein Markenzeichen war das pockennarbige Gesicht, das ihm ein markantes und vor allem unverwechselbares Aussehen verlieh. Sympathisches Galgenvogelgesicht, so wird er in der Filmliteratur beschrieben. Ja, und der sah so aus wie der kleine Dreamy.
Und so war er. Und komplett schreckhaft, komplett voller Angst. Und das war wirklich eine Aufgabe. Also da hatten wir uns wirklich... Das war so ein Hundeabitur, sage ich mal. Gott sei Dank war er Nummer 4, um es kurz noch abzufolgern. Und du weißt, wenn es schief gehen soll, dann geht's auch schief. Warum erzähle ich das? Wir mussten mit unserem Auto immer ein Stück rausfahren, um mit den Hunden laufen zu können. Das war eine Gewohnheit, das war auch jeden Tag auf dem Programm. Und meine Frau geht raus und wir haben natürlich immer ganz schwer aufgepasst, dass bereits im Haus alle Hunde, die laufen gegangen sind, schon angeleint waren und schon ihr Geschirr fest hatten. Mhm. Und meine Frau war ein bisschen abgelenkt damals, macht die Tür auf, geht raus mit der berühmten Plastiklaufleine da, die sich selber aufrollt. Mhm. Und der Dremi erschreckt sich, weil ein Auto vorbeikommt und reißt ihr das Ding aus der Hand und haut ab. Eine Stunde gesucht, gerufen, überhaupt keine Chance. Dremi war weg. Mhm. Durch so einen blöden Zufall. Kann passieren, aber es ist immer so, es sind immer kleine Ursachen und große Wirkungen. Und das muss man Hundeleuten auch sagen. Nehmt nicht selbstverständlich. Auch wenn etwas besonders gut läuft, wenn die gut leinenführig sind und was auch immer, beginnt jeden Tag immer wieder neu. Mhm. Weil die Hunde, die führen kein Buch. Die sagen, ja, vorgestern habe ich das gemacht. Und schön, dass wir heute das machen. Und auf jeden Fall, kurze Rede, langer Sinn. Der Dremi war 4 Tage weg, ohne Futter. Wir wussten nicht, wo er war. Mhm. Und ich habe dann, weil ich ja die schlechtesten Verbindungen auch bei den Medien habe, habe ich bei den Radios bei uns rundherum angerufen, habe gesagt, Leute, helft uns da, sagt den Leuten, was hier los ist. Wenn ihn jemand sieht, hier ist unsere Telefonnummer, die sollen uns anrufen oder euch Bescheid geben. Keine Reaktion. Mhm. Nach 3-4 Tagen kamen die ersten Anrufe. Das waren allerdings Blindgänger. Das waren Leute, die waren guten Willens und wollten uns helfen. Mhm. Ja, wir haben ihn gesehen, wir haben euren Dremi gesehen. Der schaut doch aus, der sah aus wie Lassie. Wie Lassie. Wir haben euren Lassie gesehen, der saß in der Hecke und wir dann ins Auto rein und los. Also es war 3-4 Tage, war totaler Alarm, mhm, und große Sorge. Wir haben kaum geschlafen, sind jeden Morgen so um 4, 4:30 aufgestanden, um einfach zu schauen, ist er vor der Tür, weil er Hunger hat. Nichts. Dann war es so, dann habe ich mich ein bisschen an Sport erinnert und habe mich erinnert an ein Gespräch, was ich mal hatte mit Ivan Lendl, einer der besten Tennisspieler, den wir je in der Welt hatten. Großer Rivale von Boris Becker, von McEnroe, von Jimmy Connors. Und der Ivan, mit dem habe ich immer gefachsimpelt über Hunde, weil er ein großer Hundefreund war und nach wie vor ist, wenn ich weiß. Und der hatte mir so einen ähnlichen Fall mal erzählt und dem ist auch mal, er hatte 7 Schäferhunde. Und er hat mir den Fall erzählt, dass einer der Schäferhunde ausgebüxt ist. Und was hat er gemacht? Er hat ein Tennishemd genommen und hat das da, wo der Hund weggelaufen ist, in der Nähe vom Haus, wo sie gewohnt haben, da in Greenwich, Connecticut, hingelegt, und am anderen Morgen saß der Hund neben dem T-Shirt von ihm, weil sein Schweiß natürlich da unverkennbar. Herrchen, riecht gut. Mein Lieblingsalpha. Und das hat funktioniert. Dann habe ich damals zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt auch. Hab das dann so 30, 40 Meter von unserem Haus über die Straße drüber, Bundesstraße, die führte am Haus, ausgelegt, unten an dem Waldrand, wo wir immer spazieren gegangen sind, auch mit den Hunden, wo Dremi auch immer dabei war. Und was soll ich dir sagen? Am nächsten Morgen, guck durch die Bäume durch und der sitzt da, Dremi.
Puh, eine Geschichte mit Happy End. Doch Moment, Dremi war zwar wieder da, aber der war ja ein Angsthund. Deshalb mussten Werner Johannes und seine Frau natürlich ganz besonders vorsichtig sein, wären sie jetzt zu schnell, zu forsch auf Dremi zugestürmt. Der kleine Hund wäre vermutlich gleich wieder stiften gegangen. Sie mussten also mit Bedacht handeln, erzählt mir Werner Johannes weiter.
Und dann hatte meine Frau eine super Idee, dass wir, weißt du, was wir machen? Wir leihen jetzt den Sammy an, seinen dicken Kumpel, ne, mit dem immer zusammen und gespielt hat. Wir gehen oben rum, du gehst so runter und ich komme von der anderen Seite mit Sammy, sodass er Sammy zuerst sieht. Hat super funktioniert, er sieht den Sammy, guckt so, ich gehe runter, gehe so 5 Meter auf ihn zu, spreche mit ihm, vollkommene Ruhe, sag, kommt, Sammy läuft runter. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Wiedersehensfreude war. Da habe ich zum ersten Mal dann auch gedacht, Leute, Wenn ihr glaubt, dass Tiere miteinander keine Sprache haben und sich nicht auf eine Art Meta-Ebene verbinden können, dann täuscht ihr euch. Der hatte immer noch die Laufleine drum. Da war immer noch das blaue, die blaue Führgeschichte, diese Rolle da. Mhm. Und ich bin sofort auf die Rolle draufgetreten, um sie zu fixieren. Und dann war der Semi wieder bei uns. Es war aber, ich glaube, wir haben 2-3 Kilo abgespeckt an dem Tag. Und er war total happy und hat natürlich dann sofort sämtliche Näpfe geleert, die im Haus rumstanden.
Na klar, der kleine Kerl muss total ausgehungert gewesen sein. Und diese Geschichte, die hat Werner Johannes und seine Frau dann davon überzeugt, sich dauerhaft bis heute nicht nur um Hunde zu kümmern, sondern sich sehr aktiv im Tierschutz zu engagieren und Straßenhunden ein neues Zuhause zu geben.
Dann haben wir gesagt, das ist toll. Hier haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass man Tierschutzhunde nimmt und sich um die kümmert, weil die ganze Welt ist voller Hunde, die niemanden haben, die mal aufpassen, wenn es schief geht. Ne? Und ja, dann kam Greta und Angelina auch aus dem Tierschutz, so Refugio aus Olbia und Cosetta, vielleicht kennen Sie manche Leute, die uns zuhören, die sich wirklich, das sind Engel, diese Menschen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten da in Italien auf Sardinien um Streuner kümmern und die kastrieren lassen, pflegen und dann auch vermitteln. Und die waren auch klasse. Die haben sich innerhalb, ich würde sagen, von 2-3 Wochen komplett assimiliert ans Rudel. Und dann waren die wirklich Teil der Hundefamilie. Und wie gesagt, Greta ist heute noch da, hat super funktioniert. Und dann kamen aus dem Tierschutz noch ein paar dazu, die wir dann einfach auch genommen haben, weil man uns bekniet hat. Mensch, ob der jetzt noch mitläuft. ihr seid da inzwischen zu erfahren, nehmt den doch noch oder nehmt die doch noch. Und wir haben das immer kurz überlegt und ganz schnell zugesagt, weil wir hatten keine schlechte Erfahrung. Also uns ging's nicht so wie Hunden, die so schlechte Erfahrungen haben, dass sie niemanden mehr sehen wollten, sondern wir haben gesagt, das hat gut funktioniert bisher, das machen wir weiter, weil jeder Hund, der gerettet wird, ist ein Hund, der gerettet wird. Und du kannst nicht alle Hunde der ganzen Welt retten, aber du kannst einem einzigen Hund seine ganze Welt retten. Und das ist ein toller Satz, den unterstreiche ich sehr und gebe ihn gern weiter, weil es ist so. Wenn du einen rettest, du wirst den Blick nie mehr vergessen. So wie bei Hachiko damals auch, wo die Leute gesagt haben, da stand ja der Ausdruck auch, der Hachiko-Blick. Mhm. Also dieser konzentrierte, tief liebevolle Blick eines Hundes für dich, wo du merkst, hier ist das V-Ort, hier ist Vertrauen da. Deswegen haben wir das gemacht und am Ende, wie gesagt, wie ich vorher angeschnitten hatte, am Ende waren es dann auf einmal 7. Und dann, wie gesagt, war es schon ein bisschen sehr bunt. Große, kleine, junge, alte und so weiter und so fort. Aber es hat immer gut funktioniert. Und so die letzten 2 waren Maremanus. Da wurden wir dann ganz mutig und haben gesagt, okay, jetzt holen wir uns wirklich ins Haus einen richtigen Maremanus. So ein Trockenschädel und Hütehund und total darauf aus, beschäftigt zu werden, und aber auch ein Charakterhund. Ne? Und das war Lorenzo. Und Lorenzo war lange bei uns und ist dann leider sehr krank geworden, hatte einen Tumor. Und Malte, da ist die Geschichte ja immer die gleiche. Es ist immer zu früh. Wie bei Menschen, ich vergleiche das mit Menschen. Ich bin 72 mittlerweile, das heißt, ich habe schon auch ein paar Freunde verloren und Familie. Der Tod ist mir nicht unbekannt. Nur, es ist immer wieder schwierig. Es ist immer wieder wirklich, es nimmt einen mit. Und man kann da auch keine Handlungsanweisung geben und sagen, Leute, jetzt, wenn der Hund halt von euch geht, dann holt euch einen neuen. Es gibt solche Leute, die da, aber die machen das auch mit Menschen, ne? Sind wir uns einig. Denen ist es völlig wurscht, ob da einer geht oder bleibt oder kommt. Ich glaube, den besten Rat, den man geben kann, was den Tod angeht und die Trauer, die dann kommt, man muss es der Zeit übereignen. Also die Zeit heilt wirklich auch da Wunden oder macht einem die Sache leichter. Aber wie ich dir vorgesagt habe, ich denke jeden Tag noch an Märchen, an die Schöne von der Holderheide und an die anderen auch, an die anderen auch. Und was ganz wichtig ist eben, wenn du dir wirklich vornimmst, einen Hund in die Familie aufzunehmen oder auch zwei, dann musst du alle Variationen durchspielen. Das geht dann runter bis zu, dass man eine gewisse Sterbekasse anlegt, bisschen Vorsorge, weil der Tierarzt ist teuer und es gibt halt inzwischen eine veritable Industrie in der Entsorgung von Hunden. Marmorurnen bis hin zu gemalten Porträts. Das heißt, es ist auch da, bleibt der Kapitalismus nicht vor der Tür. Ich weiß noch, als wir Märchen, wir haben es dann einläschern lassen, wie alle anderen auch, weil wir sie bei uns behalten wollten. Im Wohnzimmer, ohne, mit Bild und allem und jeden Tag im Blick. Weiß ich noch gut, was muss ich mitbringen, was kostet das? Ja, ist das Ihr erster? Weil wenn's der zweite oder dritte wäre, dann würden wir es billiger machen. Dann habe ich gesagt, oh, das ist ja, da freue ich mich auf die Zukunft mit unseren anderen Hunden. Klartext, 280 Euro, bumm. Und ich habe dann später bei den anderen, die leider auch von uns gegangen sind, natürlich einiges an Details noch mitgekriegt. Da ist nicht sehr große Sensibilität. Also man darf da nicht erwarten, dass da Trauer getragen wird und verweinte Augen am Empfang sitzen. Nee. Auch das muss man wissen. Und man muss sich auf diesen Tag vorbereiten. Und du weißt, ich bin ja im Sport unterwegs gewesen, immer mein ganzes Leben lang. Und war von dort aus immer gut unterwiesen, vor allem von Trainern. Von erfahrenen, tollen, großen Trainern, ob das ein Otto Rehhagel war oder ein Lattek oder auch ein Beckenbauer. Das sind alles Leute, die denken das, wie das so schön neudeutsch heißt, vom Ende her. Die gehen also nicht davon aus, guter Spieler oder unser Hundchen lebt ewig oder spielt ewig für mich und macht Tore, sondern es kommt der Tag der Tage und darauf musst du gefasst sein. Und auch da gibt's dieses wunderbare Zitat vom kleinen Prinzen von Saint-Exupéry, wo der kleine Prinz bei dieser Trauer dann zu seinem Freund sagt, ich werde weg sein, aber eines Tages wirst du getröstet sein, dann wirst du dich freuen, dass du mich gekannt hast. Gebe ich 1:1 weiter an alle Hundeleute. Macht das auch so. Vergessen tut es sie ohnehin nicht, aber genau das passiert. Mit offenen Augen das zu sehen und ja, mit dem Herzen zu sehen.
Hallo, Melanie Lippisch von Better Dogs hier. Ja, zum Thema Vergänglichkeit und Tod, da möchte ich auch kurz was sagen, weil es mich gerade leider selber betrifft. Also bei meiner Amy, da wurde im August 2024 Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Und weil Amy an sich für ihre 13 Jahre noch total fit ist, haben wir uns dann für eine 6-monatige chemotherapeutische Behandlung entschieden. Da sind wir gerade quasi mittendrin. Und die Behandlung verlangt, das muss ich ehrlich sagen, viel von uns allen ab. Also emotional gesehen, zeitlich gesehen, auch finanziell. Und besonders belastend ist, dass sich Amys Appetit und ihr Geschmackssinn in den letzten Wochen total verändert hat durch die Chemo. Also was sie früher gerne gefressen hat, das rührt sie nicht mehr an. Weshalb ich jetzt aktuell mit Hilfe einer Ernährungsberaterin selber für Amy koche, funktioniert auch soweit ganz gut. Und wir hoffen, dass wir so noch 1 bis 1,5 schöne gemeinsame Jahre haben dürfen. Weil wie Werner schon sagte, es ist immer zu früh, egal wie alt der Hund wird. Das ist zwar ein großes Glück, dass sie jetzt schon 13 ist, aber von mir aus könnte sie auch 93 werden am liebsten. Nee, so alt nicht, weil dann würde sie mich überleben. Man greift aber wirklich nach jedem Strohhalm, um die gemeinsame Zeit irgendwie zu verlängern, weil man sich das Leben ohne den geliebten Hund einfach nicht vorstellen kann und auch gar nicht will. Natürlich immer vorausgesetzt, das Tier leidet nicht, das ist klar. Also Amys Lebensqualität, die steht für mich an oberster Stelle, sollte die mal nicht mehr gegeben sein, dann werde ich den schweren Schritt ihr zuliebe natürlich gehen. Aber ich habe auch echt schon so eine große Angst vor diesem Tag, weil Amy seit 13 Jahren nonstop an meiner Seite ist. Also die kommt auch aus dem Tierschutz und wurde damals mit ungefähr 6 Monaten an eine Familie vermittelt, aber immer wieder abgegeben, weil sie nicht alleine bleiben kann. Und ich bin dann trotz ihres jungen Alters damals, also bei mir war sie wahrscheinlich so 10, 11 Monate alt, als sie zu mir kam, war ich schon die 4. Besitzerin. Also ich wusste, dass Amy nicht alleine bleiben kann, das wurde direkt transparent kommuniziert. Und Amy ist zum Beispiel ein Hund, dem Menschen viel, viel wichtiger sind als Hunde. Also ich hatte damals ausprobiert, ob Amy mit einem total entspannten Hund aus dem Freundeskreis bei uns zu Hause alleine bleibt. Aber der anwesende Hund, der machte echt keinen Unterschied. Also während der chillige Hund im Körbchen schlief, war Amy nebendran am Jodeln, weil sie sich einfach ohne einen Menschen an ihrer Seite verloren fühlt. Und das muss auch nicht ich sein, das kann quasi jeder Mensch sein. Hauptsache es ist ein Mensch. Also in Bezug aufs Alleinebleiben hat sie durch ihre Vergangenheit echt ein richtiges Trauma. Aber bei mir muss sie ja zum Glück auch gar nicht alleine bleiben, weil sie entweder fleißig mit mir Videos für meinen YouTube-Kanal Better Dogs dreht oder mir im Homeoffice Gesellschaft leistet, so wie jetzt gerade auch. Liegt sie hinter mir auf dem Teppich und schläft. Und wenn wir uns mit Freunden treffen, ja, dann kommt Amy einfach mit. Amy und ich, wir sind wirklich wie siamesische Zwillinge, eine mit, eine ohne Fell, immer zusammen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich mal ohne sie existieren soll. Aber wie Werner schon sagte, man muss sich einfach, wenn es dann passiert, Zeit geben zu trauern und sich damit trösten, dass man echt eine ganz, ganz tolle und innige gemeinsame Zeit zusammen haben durfte. Ja, und bevor ich jetzt anfange zu weinen, gebe ich zurück an Malte.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hast du in der Erziehung der Hunde, du hast gesagt, ihr habt mit einem Züchterhund angefangen, weil ihr quasi keine Vorerfahrung hattet, irgendwann mal eine Hundeschule konsultiert oder habt ihr das alles aus euch selbst gemacht?
Darf ich ganz ehrlich sein? Wir waren mit Märchen in einer Hundeschule, aber vielleicht hat man nur Pech. War eine Katastrophe. Warum? Warum sage ich das? Ich will niemandem schaden. Ich weiß, dass es sehr, sehr gute Hundetrainerinnen und Hundetrainer gibt. Die Melanie Lippisch ist, ich habe jetzt einige Videos von dir gesehen. Schöne Grüße, Melanie, großes Kompliment. Du bist sehr nahe an der Praxis, sehr klug mit Amy. Ich habe es toll gefunden.
Ja, aber leider sind nicht alle Hundeschulen so und Werner Johannes geriet offenbar an eine weniger gute und vor allem weniger verständnisvolle. In der Hundeschule, die er damals konsultierte beim ersten Hund, da herrschte ein ziemlicher Kommandoton und noch viel mehr, was man eigentlich nicht so mit Hundeerziehung in Verbindung bringen sollte.
Eine Ungeduld, null Autorität, aber so eine große Schnauze und Härte. Und um es abzukürzen, wir waren da so abgeschreckt dann da, dass ich damals gesagt habe, das nie wieder. Das nehmen wir selber in die Hand. Ein bisschen Erfahrung habe ich auch aus dem Sport. Ich weiß schon, wie man junge Kerle in Fußballmannschaften führen muss. Also, darüber habe ich viel geschrieben und viele Interviews geführt. Auf jeden Fall war es so, wir haben nie mehr eine Hundeschule gemacht und haben eigentlich darauf vertraut. Und es ist auch gelungen, dass die Hunde sich im Klartext selbst dann erzogen haben. Also das ging ganz, ganz schnell. Die Neuen kamen, die waren da, die haben mitgekriegt, das und das ist jetzt los. Fressen gibt es um 18 Uhr, Fressen gibt es um 6:30 morgens. Ne? Das war immer der größte Ungeduld-Moment. Und es war immer um 6:30 und es war immer um 18 Uhr. Regelmäßigkeit, auch natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Konstanz, Ritual, auch was die Feiertage jetzt angeht. Ne? Aufpassen, dass die Hunde nicht aus ihrem ritualisierten Alltag rausgerissen werden. Nur ein Beispiel. An Weihnachten kommen wahnsinnig viele Leute zu Besuch. Wenn du dich umschaust oder umhörst, die Notrufzentrale von Tasso, die hat ordentlich zu tun an Weihnachten oder an Silvester.
Tasso e.V. kennt ihr sicher, das ist der Verein, bei dem ihr euren Hund registrieren könnt. Und der Verein setzt sich dann dafür ein, dass jedes entlaufene Tier, also auch euer Hund, wenn er registriert ist, so schnell wie möglich wieder zu seinem Halter zurückkommen kann. Und er setzt sich darüber hinaus für alle anderen Tiere in Not auch noch ein. Und Tasso berichtet, dass allein bei denen Weihnachten 2023 476 ausgerissene Hunde gemeldet wurden, weil Menschen in der Festtagshetze ihre Haustüren offen gelassen hatten, um zum Beispiel nochmal schnell was aus dem Auto zu holen. Tja, und dann ist der Hund in dem Moment stiften gegangen.
Also da groß aufpassen und noch natürlich einige andere Dinge. Aber wie gesagt, die Hunde haben sich bei uns dann selber erzogen. Gott sei Dank, muss auch nicht überall funktionieren. Ich empfehle natürlich schon beim Ersthund, kümmere dich um fachlichen Input. Das ABC des Beginners. Worauf lege ich Wert? Was darf ich nicht tun? Wie kann ich meinem Hund wirklich eine Beziehung anbieten? Mit Respekt und mit natürlich nicht Augenhöhe. Das ist ja meistens auch Kniehöhe. Aber das ist wichtig, diese Essentials zumindest einmal verklärt zu bekommen. Und das ist dann auch die Kursgebühr wert. Nur ich bin da auch ein bisschen dagegen, so nach dem Motto, naja, jetzt machen wir den 6. Kurs und den 7. Und am Ende holen wir dann Martin Rütter. Also wie gesagt, am Anfang gerne auf fachliche Kompetenz vertrauen, aber dann auch wirklich das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, okay, ich kann das jetzt gut einschätzen, wir haben auch unsere Erfahrungen jetzt und jetzt machen wir das mal so, wie wir uns das jetzt hier vorstellen, ohne dass wir das total verändern und revolutionieren müssen. Trial and Error ist kein schlechtes Wort, was das angeht, und das kann man durchaus auch, wenn man es konzentriert macht, kann man das selber in die Hand nehmen. Wenn was los ist, wenn was schlimm ist, wenn was nicht funktioniert, dann tut man schon gut dran, einen Fachmann oder eine Fachfrau zu konsultieren und zu sagen, komm, schau mal vorbei, komm mal vorbei und guck dir das an, was ist da. Ne? Weil dieser Spruch stimmt natürlich auch, es sind nicht immer nur die Hunde. Der gute Spruch ist ja, oft ist das Problem am Ende der Leine. Du musst eine Körpersprache zeigen als Herrchen oder Frauchen. Du musst konsequent sein. Du musst Geduld haben. Bitte nicht rumschreien oder an der Leine reißen oder die Hunde schimpfen oder was auch immer. Wichtig ist, der Mensch muss, und ich komme nochmal darauf zurück, verzeih es mir, alle guten Trainer, die ich kennengelernt habe, das waren alles Autoritäten. Zuhören, solidarisch sein. Ich möchte einen treuen Hund, mein Hund, der muss ein treuer Wegbegleiter sein. Klammer auf, fang erstmal selbst damit an. Hunde begreifen das innerhalb von 5 Nanosekunden, ob da hier eine Mogelpackung unterwegs ist oder ob hier wirklich jemand unterwegs ist, dem sie vertrauen können. Und das ist eine Beziehung übrigens. Ja? Du musst investieren, und ich sage dazu nur aus Erfahrung heraus, es geht meistens derart gut aus, dass alles zurückkommt und noch mehr, was du bereit bist, dem Tier zu schenken. Das wird es dir auch zurückgeben in dem Rahmen, wozu es in der Lage ist.
Und da hat Werner Johannes absolut recht, existieren große Parallelen zwischen SportlerInnen und Hunden. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Sportlerinnen und Sportler und Hunde durchaus enge Beziehungen pflegen. Sogar viele Top-Sportler wissen die Gesellschaft von Hunden sehr zu schätzen. Werner Johannes erzählt mir aus seiner Reporterpraxis von ein paar Beispielen.
Wie gesagt, Ivan Lendl war ein absolutes Beispiel dafür. Ein absoluter Killer auf dem Platz, der keine Gnade gekannt hat. Immer so Sägemehl in der Hosentasche hatte, damit er einen besseren Griff hatte und er das zuschlagen konnte. Eine Bespannung, die geklirrt hat, wenn der Ball drauf prallte. Ne? Und auch er hat geklirrt, wenn man mit ihm zu tun hatte. Und bei mir war es so, ich habe das Glück gehabt oder den Zufall, das war wirklich nur ein Glück. Ich habe den Lendl damals kennengelernt als Junior bei Adidas, weil er als Tschechoslowake bei Adidas eingekleidet worden ist. Und wir beim Kicker in Nürnberg bekamen dann immer ein Telefonat von den Adidas-Leuten. Ich habe gesagt, Mensch, komm vorbei, wir haben da den Spieler und den Athleten, ob das David Thompson war oder Ingsen oder wer auch immer. Und ich war ja der Tennismann auch neben Fußball. Und dann weiß ich, na gut, dann haben die Adidas-Leute angerufen, du musst vorbeikommen, den musst du kennenlernen. Das ist ein junger Tscheche, der räumt total ab bei den Junioren-Turnieren. Wimbledon und US Open, Australian Open, der gewinnt alles. Und da habe ich Lendl kennengelernt. Und diese Verbindung ist nie abgerissen. Und ich habe seine Karriere natürlich 1:1 mitbekommen, bis hin zu den bittersten Niederlagen. Klammer auf, Wimbledon zweimal gegen Boris, 85 gegen Pat Cash, die berühmte Pat Cash-Nummer, 86, auch Paris gegen Michael Chang, Aufschlag von unten, ja. Ne? Fünf Satz und raus. Und Lendl hat mir, der Ivan hat mir über die Jahre sehr vertraut und hat auch gut Deutsch gekonnt und hat auch meine Sachen gelesen oder hat es sich auch schicken lassen und so, wenn wir ein großes Interview hatten oder sowas. Und es war immer klasse, tolle Verbindung. Und ich weiß noch, als er Wimbledon verloren hatte, gegen Boris Becker, habe ich mich mit ihm unterhalten. Er hat gesagt, was machst du jetzt, was tust du jetzt morgen? Ja, ich war jetzt heute Abend zum Flughafen im Beidenhaus. Aber weißt du, wenn ich in den Haus komme, my dogs are waiting for me. Der hat ein T-Shirt getragen, da stand drauf, wenn er zum Beispiel verloren hatte, don't talk to me, I only talk to my dog today. Das war sein Humor, ne? Und dann haben wir uns auch dann drüber unterhalten und er hatte 7 Schäferhunde. Wie hast du das eigentlich gemacht mit diesen vielen Abwesenheiten? Auch Thema von Hundebesitzern. Was mache ich, wenn ich oft weg bin oder im Urlaub oder auf Dienstreise oder was auch immer? Und er hatte natürlich so viel Kohle, der hat einen eigenen Hausmeister gehabt, nur einen einzigen. Das war der einzige, der die Hunde gefüttert hat, wenn er weg war. Wenn er zu Hause war, war Herrchen Ivan dran. Und wenn er weg war, war der Hausmeister und hat die Hunde gepflegt und gefüttert. Und ich weiß noch gut, als wir uns nach diesen Wimbledon-Katastrophen dann beim nächsten Turnier wieder begegnet sind, habe ich gedacht, wie kann ich ihn jetzt ein bisschen trösten oder aufmuntern? Und dann bin ich zu Toys R Us gegangen, ohne Witz, und habe 7 kleine Schäferhunde gekauft aus Plastik. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Freude bei dem Lendl. Hinterher war natürlich immer ein Running Gag. Wenn ich ihn dann sag, bin ich immer mit ganz ernster Miene auf ihn zugelaufen und habe ihn dann im Pressezentrum gesehen oder auf dem Trainingsplatz und habe gesagt, Ivan, how are the dogs? Oh, great, no problem. Es war herrlich, herrlich. Oder andere Tennisspieler haben mit ihren Hunden, als es iPhones gab, ne, haben die FaceTime mit ihren Hunden gemacht, auch heute noch. FaceTime, Navratilova hat mit ihrem Killer-Dog, der ist Katie, immer telefoniert. Und das war so ein kleiner Fox-Terrier, ich habe ihn auch mal kennengelernt. Der hat immer die Ohren gespitzt und er hing immer an ihren Lippen. Und die hat tatsächlich mit ihm telefoniert. Und ich habe das total abgenommen, dass Katie, Killer Dog, sie komplett wahrnimmt. Das war so.
Ivan Lendl und Martina Navratilova, zwei Tennisstars früherer Tage. Aber auch bei den aktuellen Sportstars gibt's welche, die intensive Beziehungen zu ihren Hunden pflegen. Auch deutsche Athletinnen, Dasha Varfolomeev zum Beispiel.
Die rhythmische Sportgymnastin.
Die ist super begabte. Die ist Sportlerin des Jahres geworden. Kommt aus Sibirien ohne Eltern. Großvater deutsch. Und wird innerhalb von 17 Monaten quasi von der Weltmeisterin zur Olympiasiegerin. Die erste, die wir hier hatten. Und die ist auf der Bühne beim Interview und sagt dann: Ich freue mich jetzt auch schon wieder auf meinen Hund, Tori. Und dann sagt die Lena Kesting, die Moderatorin, die sagt dann: Ja, und wo ist er denn jetzt? Also er ist überall dabei, Tori. Da sagt er: Ja, also er ist mit der Mutter hinter den Kulissen und wartet jetzt auf sie. Das heißt, sie hat ihn überall dabei. Und warum erzähle ich das jetzt? Das ist der Preis dafür ist, dass du Leute hast, vor allem die sehr unter Erfolgsdruck sind, die es total super finden, wenn sie wenigstens ein Tier haben, das sich freut, egal ob sie gewonnen oder verloren haben. Und das ist wirklich echt. Und ich glaube, dass das auch Teil der Faszination von uns Menschen zu Hunden ist. Wer besteht in der Liebe sein ganzes Leben lang? Ich habe auch eine Scheidung hinter mir aus der ersten Ehe. Ich weiß schon, wovon ich rede. Und die Athleten, die wissen schon, warum sie Hundchen halten. Mein Hund, der freut sich, wenn ich die Tür aufmache. Oder der hat einen Dackelblick, wenn die Tür zugeht. Und genau das findet statt. Und ich glaube, dass viele Menschen auch eine Chance suchen mit Hunden, gerade mit Hunden, dieses zu erproben. Mit Menschen, da wirst du oft enttäuscht. Und da hast du keine Garantie, ob das lang gut geht und wie lange es geht. Aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, die jahrelang ihre Hunde haben und die in diesen langen Jahren wirklich begriffen und gelernt haben, dass ihr Hund sich freut über sie. Und wenn sie da sind. Und das ist ja ein Schatz, der ist ja ungeheuerlich.
Hunde lieben bedingungslos. Dem Hund ist es nämlich egal, ob du erfolgreich im Sport oder im Job bist. Und damit beantwortet Werner Johannes eine Frage, die wir in der letzten Episode mit Bärbel Schäfer aufgeworfen haben. Warum lieben wir eigentlich Hunde? Das hier ist ein weiterer Grund und deshalb auch der Appell von Werner Johannes.
Geht in den Tierschutz. Wenn es möglich ist, wohnungstechnisch, finanziell, rettet Hunde, gerade jetzt auch an Weihnachten. Spenden bitte. Spendet und wenn's nur ein paar Euro sind, wenn es nur 5 Euro sind, die ganzen Tierschutzvereine sind EVs. Die brauchen Spenden. Und es ist heute viel einfacher zu spenden. Nicht nur für ein Herz für Kinder. Ich gebe bei denen genauso viel, wie ich bei den Hunden gebe. Gleiche Summe. Früher musstest du zur Bank gehen, musstest einen Überweisungsträger ausfüllen oder du musstest einen Bankberater anrufen und sagen: Hallo, hier ist Müller-Meyer Schulze, überweisen Sie bitte das und das. Heute genügen wirklich 2 Klicks, sage ich immer, PayPal. Bei den Banken, wir haben alle Möglichkeiten beim Online-Banking. Leute, macht das. Es fehlt und mangelt an allen Ecken und Enden Geld. Spendet. Gerade jetzt an Weihnachten. Aber auch mal am 10. März.
Werner, ich danke dir für deine Worte. Schließe mich da völlig an. Du sprichst mir in dem Moment komplett aus dem Herzen. Und danke vor allen Dingen für den Einblick in deine ich nenne es jetzt mal so, wir hatten es gestern im Vorgespräch schon, Hundejahre.
Bis heute, Martin.
Die Freude war ganz auf meiner Seite. Tolles Gespräch mit Werner Johannes Müller. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Melanie, ich hoffe dir auch. Was nimmst du mit aus unserer heutigen Folge? Hast du schon mal mit deinem Hund telefoniert?
Nee, Malte, also telefonieren mussten Amy und ich noch nicht, weil wir ja immer zusammen sind. Aber meine Mama, die telefoniert öfter mit Amy. Also immer, wenn ich Mama anrufe, habe ich sie auf laut stehen und sie versucht dann mit Amy in Kontakt zu treten, weil meine Mutter auch total hundeverrückt ist. Aber Amy, die rafft das nicht. Also wenn Mama immer Amy, Amy durch den Hörer sagt, da spitzen sich weder die Ohren, noch legt sie fragend den Kopf schief, was die Hunde ja immer so machen, was so niedlich aussieht. Name aus dem Telefon, das verbindet sie absolut nicht mit sich. Und was nehme ich aus dem heutigen Podcast mit? Also erstmal möchte ich Werner noch ganz, ganz lieb Danke sagen für seine netten Worte an mich. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich persönlich fand ganz toll, wie Werner eine funktionierende Beziehung zwischen Mensch und Hund zusammengefasst hat. Nämlich, dass Hunde innerhalb von 5 Nanosekunden erkennen, ob sie eine menschliche Mogelpackung an ihrer Seite haben oder jemanden, dem sie vertrauen können, auf den sie sich verlassen können, was man dann letztendlich Beziehung nennt. Und was natürlich auch die Grundvoraussetzung dafür ist, dass mein Hund auch unter Ablenkung auf mich hört und mich quasi als seinen sicheren Hafen ansieht.
Danke, Melanie. Und genau das wünsche ich uns allen, nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern generell auch für das neue Jahr natürlich. Dass wir Hundebesitzende weiter dran arbeiten, genau das für unsere Hunde zu sein, sichere Häfen. Danke, dass ihr uns auch in diesem Jahr die Treue gehalten habt, uns abonniert habt, überall wo es geht, und dass ihr euch auch im neuen Jahr uns zuwenden werdet. Spendet bitte für den Tierschutz, eine Herzensangelegenheit, nicht nur für Werner und für mich und für Melanie, sondern hoffentlich auch für euch. Arbeitet an euch und euren Hunden, beschützt sie über Silvester vor Böllerkrach und kommt gesund rüber in 2025, und dann hören wir uns da bald wieder. Bis dahin eine harmonische Zeit mit eurem Hund.
Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Die Ereignisse der letzten Zeit haben es noch einmal überdeutlich gezeigt. Es braucht nicht viel, um unsere Demokratie in ziemliche Schieflage und große Gefahr zu bringen. Schützen können wir sie nur gemeinsam und nur, wenn wir unsere Stimme erheben. Und deshalb bitten wir dich, werde Teil unserer Kampagne für die Demokratie und schick uns deine Stimme. Wir bitten dich dafür um ein kurzes Audio- oder Videostatement von maximal 40 Sekunden, in dem du den Hörerinnen und Hörern in unseren Podcasts und auf unseren Social-Media-Kanälen erklärst, warum sie wählen gehen sollten, warum es sich lohnt, die Demokratie zu verteidigen. Schick dein Audio oder Video bitte an info@podcastbu.de. Wir freuen uns auf deinen Beitrag und danken dir für deine Unterstützung heute und am 23. Februar.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gibt der Demokratie deine Stimme. #gewählen